Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. So steht es in Psalm 119. Und im Grunde ist das auch ein Motto unserer Sendereihe durch die Bibel. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Herzlich willkommen. Wir beschäftigen uns zurzeit mit dem Galaterbrief. Beim letzten Mal gab es dazu eine kurze Einführung und wir haben uns den ersten Vers ein bisschen genauer angeschaut. Heute kommen wir zum Gruß des Apostels Paulus an die Empfänger und zum zentralen Thema des Briefes. Im allerersten Vers des Galaterbriefes hat sich Paulus selbst als Absender und zugleich als Apostel vorgestellt. In Vers 2 werden noch einige weitere Personen genannt, die sich ihm und seinem Anliegen angeschlossen haben. Und alle Brüder, die bei mir sind, an die Gemeinden in Galatien. Vielleicht fällt es Ihnen auch auf, der gesamte Gruß ist ziemlich knapp und förmlich. Er wirkt kühl, fast schon abweisend. Keinen seiner Begleiter nennt der Apostel mit Namen. Er schreibt nicht nur an eine Gemeinde, sondern an mehrere, eben an die Gemeinden in Galatien. Das Wort Gemeinde bezeichnet im Neuen Testament beides. Einmal die Gemeinde aller Christen an allen Orten und zu allen Zeiten. Oft ist auch von der weltweiten oder der unsichtbaren Gemeinde die Rede. Und zweitens meint der Begriff Gemeinde die Ortsgemeinde, also die Versammlung der Christen vor Ort. So verwendet Paulus den Begriff hier. Gemeinden, also Ortsgemeinden, gab es in vielen Teilen Galatiens. In Antiochien, in Pisidien war eine Gemeinde, eine weitere in Derbe. Es gab eine Ortsgemeinde in Lystra und an weiteren Orten, die Paulus besucht hatte. Paulus schrieb seinen Brief an alle Gemeinden in dieser Region, an alle Versammlungen der Christen vor Ort. Paulus geht es also um die Ortsgemeinden und nicht um die weltweite Gemeinde aller Christen. Im Epheserbrief dagegen finden wir die Gemeinde als den gemeinsamen Leib aller Christen, die unsichtbare Gemeinde. Aber der unsichtbare Leib der weltweiten Gemeinde muss ja irgendwie sichtbar werden, sichtbar in einer wirklichen Gemeinde vor Ort. Deshalb sollten Christen auf jeden Fall einer Ortsgemeinde angehören, einem sichtbaren Teil des unsichtbaren Leibes der Gemeinde. Weiter geht es mit Vers 3. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Das ist ein ganz üblicher Gruß, den Paulus meistens in seinen Briefen verwendet. Das Wort Gnade, im Griechischen Charis, gehörte damals zu einem ganz normalen Gruß dazu. So fingen Briefe einfach an. Dagegen greift das Wort Friede, das hebräische Shalom, auf, den Glaubensgruß des jüdischen Volkes. Paulus verbindet beides miteinander und gibt damit natürlich auch dem Begriff Gnade eine tiefere, eine geistliche Bedeutung. Wer Gottes Gnade empfangen hat, der kann auch seinen Frieden erfahren. Ich komme zu Vers 4. Hier ist von Jesus Christus die Rede, der sich selbst für unsere Sünden dahingegeben hat, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt nach dem Willen Gottes, unseres Vaters. Ein wundervoller Vers. Was er beschreibt, ist so weitreichend und unvorstellbar bedeutungsvoll. Das kann ich gar nicht in vollem Umfang erläutern. Also werde ich einfach auf das eine oder andere eingehen. Jesus Christus hat sich selbst für unsere Sünden dahingegeben, und zwar als Opfer. Es gibt nichts, womit wir den Wert seines Opfers noch steigern könnten. Was könnte ich dem noch hinzufügen? Gibt es irgendetwas, womit ich das Opfer Jesu noch vollkommener machen könnte? Er gab sich selbst. Ich bin wirklich sprachlos, wenn ich das lese. Jesus gab sich selbst. Wer sich selbst gibt, der gibt alles. Alles, was er ist, alles, was er hat. Seine Zeit, seine Begabungen, einfach alles. Jesus gab sich selbst. Mehr konnte er nicht geben. Und Paulus kann gar nicht abwarten, das auszusprechen. In dem Moment, als er Jesus erwähnt, sagt er sofort, der sich selbst für unsere Sünden hingab. Das ist das Entscheidende, der Dreh- und Angelpunkt des Evangeliums. Paulus schreibt, Jesus hat sich für unsere Sünden hingegeben. Jesus hat sich für meine Sünden hingegeben, damit mir vergeben ist und ich von Gott angenommen bin als sein Kind. Das ist Gottes Angebot an jeden von uns. Ich habe dieses Angebot angenommen. Wie ist es bei Ihnen? Gottes Angebot gilt auch für Sie. Möchten Sie, dass Jesus auch für Ihre Sünden sein Leben gelassen hat? Stellvertretend, damit Ihnen vergeben ist und damit auch Sie von Gott angenommen sind? Jesus lädt Sie ein. Er freut sich, wenn Sie sein Opfer annehmen. Sie brauchen nur Ja zu sagen, und dann gilt es auch Ihnen. Jesus hat sich für unsere Sünden hingegeben. Dann können Sie auch sagen, wie David in Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Es ist ja ein Unterschied, ob ich sage, Gott, der Herr ist ein Hirte, oder ob ich sage, der Herr ist mein Hirte. Paulus fährt fort, dass er uns errette von dieser gegenwärtigen bösen Welt. Bitte achten Sie einmal darauf. Jesus errettet uns. Er befreit uns aus diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Das heißt, im Evangelium, in der Botschaft von Jesus, liegt eine Kraft. Eine Kraft, die auch heute wirkt, in unserer Zeit und in unserem Leben. Es bestätigt sich immer wieder. Das Evangelium ist wahr. Es kann Sie retten und befreien. Ich habe immer wieder Briefe bekommen von unzähligen Leuten, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Sie wurden gerettet und befreit. Manche wurden frei von Drogen, andere vom Alkohol, wieder andere von sexuellen Sünden. Es gibt Menschen, die werden sofort frei. Bei vielen ist es ein längerer Prozess. Aber die durchtragende Kraft kommt von Jesus. Dass er für meine Sünden starb, dass mir vergeben ist, dass ich angenommen bin von Gott, dass er sich über mich freut und mich liebt, darin steckt Gottes Kraft. Und die befreit auch heute. Ja, das Evangelium ist wahr. Christus gab sich selbst für unsere Sünden. Als er am Kreuz starb, nahm er dort meinen Platz ein und natürlich auch ihren. Er starb dort stellvertretend an ihrer und an meiner Stelle. Und er ist vom Tode auferstanden, Zitat, damit er uns errette von diesem gegenwärtigen bösen Zeitalter. Es gibt noch mehr zu entdecken in diesem Vers. Paulus betont, Jesus rettet uns nach dem Willen Gottes unseres Vaters. So hat Gott der Vater es selbst bestimmt. Nicht durch das alttestamentliche Gesetz des Mose werden Menschen von ihren Sünden gerettet, sondern durch den Tod Jesu am Kreuz. Jesus möchte uns retten, weil Gott es so will. Es ist Gottes Wille, dass Sie und ich gerettet werden. Ist das nicht wunderbar? Ich freue mich darüber. Hätte ich einen Hut, ich würde ihn vor Begeisterung in die Luft werfen. Paulus fügt noch etwas an. Ich lese Vers 5. Dem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. An dieser Stelle unterbricht Paulus seine Ausführungen. Denn er kann nicht anders. Er lobt Gott und gibt ihm die Ehre. Das finden wir immer wieder bei Paulus, wenn er erläutert, was Gott für uns getan hat. Aus seiner unerschütterlichen Liebe zu uns. Dann beginnt Paulus oft, Gott dafür zu danken und ihn für seine Liebe zu loben. Ich bin davon überzeugt, wir sollten Gott eigentlich mehr loben, als wir es gewöhnlich tun. Heute würde man sagen, unser Lob zu Gott ist noch ausbaufähig. Ich will ohne Umschweife direkt zur Sache kommen und ganz praktisch werden. Haben Sie Gott gelobt, als Sie heute Morgen aufgestanden sind? Haben Sie ihm gedankt für einen neuen Tag? Sie sagen, es hat geregnet, aber haben Sie ihm gedankt? Immerhin lässt er Sie einen neuen Tag erleben. Haben Sie ihn dafür gelobt? Das zu lernen dauert oft lange, zumindest bei mir war das so. Erst durch meinen Kampf gegen den Krebs begriff ich das richtig. Gott zu loben, ihm zu danken, das steht jetzt ganz oben in meinem Leben, und es ist das Erste, was ich jeden Morgen mache. Egal, ob die Sonne scheint oder ob es in Strömen regnet. Als Erstes sage ich, Herr, danke für den neuen Tag. Du schenkst ihn mir. Danke, dass ich ihn erleben darf. Wie gut ist Gott, so unfassbar gut zu uns. Wir können ihn kaum genug loben. Herrlichkeit, Ruhm und alle Ehre gehören ihm, meinem Gott, dem Vater im Himmel und Jesus seinem Sohn. Manchmal habe ich den Eindruck, wir reden Jesus klein. In manchen Liedern meine ich das zu erkennen. aber er ist Gott, und er ist Mensch geworden, damit wir in ihm den Vater sehen. Er gab sich selbst als Opfer für mich, deshalb will ich seinen Namen loben, ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und die Ewigkeit, die beginnt jetzt im Hier und Heute. Damit schließt Paulus seinen Eingangsgruß, und auch wenn er zum Ende hin Gottes Herrlichkeit rühmt, so ist es doch eher ein kühler und unpersönlicher Gruß. Als nächstes kommt Paulus zu seinem Thema, und so kühl seine Begrüßung auch gewesen sein mag, jetzt wird er leidenschaftlich, geradezu hitzig. Paulus klingt äußerst verärgert. Jemand sagte einmal, ihm platzt gleich der Kragen. Warum? Weil da Leute auftreten, die das Evangelium verstümmeln. Und Paulus würde sein Leben geben für das Evangelium. Schauen wir Vers 6 an. Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat, in die Gnade Christi, zu einem andern Evangelium. Die Aussagen des Evangeliums lassen sich in zwei Gruppen unterteilen. Erstens gibt es sozusagen die Tatsachen des Evangeliums, also die geschichtlichen Ereignisse, die es schildert. Und zweitens die Bedeutung dieser Tatsachen. Mit den Tatsachen des Evangeliums meine ich zum Beispiel den Tod Jesu, die Grablegung und seine leibliche Auferstehung. An die Christen in Korinth schrieb Paulus, denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Das bedeutet, Paulus dachte sich das Evangelium nicht aus. Er empfing es. Und was empfing er als das Evangelium? Dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach der Schrift. Das sind die zentralen Tatsachen des Evangeliums. Wer eine Predigt hält, ohne diese Tatsachen auf irgendeine Weise darzulegen, der hat im Grunde nicht das Evangelium gepredigt. Des Weiteren ist es aber notwendig, die Bedeutung der Tatsachen zu erklären, dass sie allein durch den Glauben angenommen werden können. Paulus' Thema im Galaterbrief hat mit der Bedeutung der Tatsachen des Evangeliums zu tun. Die Judaisten folgten Paulus in das Gebiet der Galater. Sie waren Juden, die zum Glauben an Jesus gefunden hatten. Die Tatsachen des Evangeliums stellten sie also nicht in Frage. Schließlich gab es ja um die 500 Menschen, die Jesus nach seiner Auferstehung gleichzeitig gesehen hatten. Und wenn so viele Augenzeugen überall anzutreffen sind, laufen sie nicht herum und bestreiten die Tatsache des Evangeliums. Ihre falsche Lehre bezog sich auf die Bedeutung der Tatsachen. Die Judaisten waren nicht auf den Kopf gefallen. Sie waren klug und scharfsinnig. Sie sagten so etwas wie, war Bruder Paulus hier bei euch? Und die Galater antworteten vielleicht so, ja, er kam zu uns und er erklärte uns das Evangelium von Jesus und wir nahmen es an. Wir sind zum Glauben gekommen. Wir haben Jesus als unseren Retter erfahren und nun gehören wir zur Gemeinde Christi, zum Leib Jesu. Daraufhin haben die Judaisten möglicherweise geantwortet, oh, das ist ja wunderbar, soweit trifft alles zu, was Paulus euch gelehrt hat. Aber wie es scheint, hat er euch nicht alles mitgeteilt. Sagte er euch denn, dass ihr das Gesetz des Mose halten sollt? Hat er nicht? Nun, das hätte er euch aber sagen sollen. Ja, ihr glaubt an Jesus, aber ihr müsst auch das Gesetz des Mose befolgen, sonst seid ihr nicht errettet. Das, liebe Hörer, das ist eine der ältesten Irrlehren, die wir kennen. Und bis heute macht sie uns zu schaffen. Sie fügt dem Evangelium der Gnade etwas zusätzlich hinzu. Diese Lehre besagt, du musst auch etwas tun. Es reicht nicht, einfach nur zu glauben. Das ist, wie ich es gern ausdrücke, Glaube plus etwas, anstatt Glaube plus gar nichts. Jede Religion, jede Glaubensvorstellung, jede Ideologie hält irgendetwas für mich bereit, was ich tun soll, um errettet zu werden. In dieser Hinsicht ist interessant, was Paulus dem Gefängnisaufseher in Philippi gesagt hat. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. So nach der neuen Genfer Übersetzung. Und Petrus sprach zum jüdischen Hohen Rat, bei niemand anderem ist Rettung zu finden. Unter dem ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Name gegeben, durch den wir gerettet werden können. Jesus trug den Aposteln auf, das Evangelium weiterzugeben. Das Evangelium der Errettung durch Gnade. Sie taten nicht irgendetwas, um errettet zu werden, aber sie vertrauten darauf, was Christus bereits für sie getan hatte. Das Evangelium schließt alles Tun aus. So schreibt Paulus den Christen in Galatien: Mich wundert, dass ihr euch so bald abwenden lasst von dem, der euch berufen hat in die Gnade Christi, zu einem anderen Evangelium. Und er fährt fort mit Vers 7, obwohl es doch kein anderes gibt, nur dass einige da sind, die euch verwirren und wollen das Evangelium Christi verkehren. Das Wort verkehren heißt im Griechischen metastrephei, ein sehr starker Ausdruck. Lukas benutzt ihn in der Apostelgeschichte. Die Sonne wird verwandelt werden in Finsternis, so der Wortlaut in der Elberfelder Übersetzung. Und so gebraucht ihn auch Jakobus. Euer Lachen verwandle sich in Traurigkeit und eure Freude verwandle sich in Niedergeschlagenheit. Verkehren meint also verdrehen, verwandeln in das genaue Gegenteil. Der Versuch, das Evangelium zu verändern, verkehrt es in das genaue Gegenteil. In das genaue Gegenteil dessen, was es in Wirklichkeit ist. Es ist wichtig, das zu erkennen. Vers 8. Aber auch wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch ein Evangelium predigen würden, das anders ist, als wir es euch gepredigt haben, der sei verflucht. Das ist deutlich. Deutlicher kann Paulus nicht werden. Er sagt, selbst wenn ein Engel sich erdreisten würde, eine andere Botschaft weiterzugeben, eine andere Botschaft als das Evangelium, so würde dieser Engel mit Schimpf und Schande davongejagt werden. Würde mir jetzt ein Engel erscheinen und sagen, du hast recht mit allem, was du lehrst, aber da fehlt noch was, du musst auch etwas tun, um gerettet zu werden. Oder wenn Ihnen ein Engel erscheinen würde, während Sie hier zuhören, und er würde sagen, auch du musst etwas tun, dann würden Sie und ich, wir würden gemeinsam zu dem Engel sagen, verschwinde, hau ab, wir hören nicht auf dich, auch wenn du ein Engel vom Himmel bist. Wissen Sie, heutzutage hören wir viele verschiedene Prediger und manche versuchen, uns ein anderes Evangelium schmackhaft zu machen. Und manche dieser Prediger reden, als ob sie Engel wären. Dazu schrieb Paulus ja schon im 2. Korintherbrief, das ist allerdings kein Wunder, denn der Satan selbst tarnt sich als Engel des Lichts. Warum sollte es dann etwas Außergewöhnliches sein, wenn auch seine Diener sich verstellen und so auftreten, als würden sie im Dienst der Gerechtigkeit stehen? Hören wir Paulus weiter zu, Vers 9. Wie wir eben gesagt haben, so sage ich abermals, wenn jemand euch ein Evangelium predigt, anders als ihr es empfangen habt, der sei verflucht. Mit drastischen Worten sagt Paulus, wenn irgendein Mensch euch irgendein anderes Evangelium predigt, ein anderes Evangelium als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Wörtlich heißt das verdammt oder verworfen. Deutlicher und eindringlicher kann ich das nicht mehr ausdrücken. Das Evangelium schließt sämtliche Taten und Werke aus. Im Römerbrief Kapitel 4, Vers 5 heißt es, dem aber, der nicht mit Werken umgeht, glaubt aber an den, der die Gottlosen gerecht macht, dem wird sein Glaube gerechnet zur Gerechtigkeit. In der neuen Genfer Übersetzung wird die Bedeutung gut verständlich. Wenn hingegen jemand, ohne irgendwelche Leistungen vorweisen zu können, sein Vertrauen auf Gott setzt, wird sein Glaube ihm als Gerechtigkeit angerechnet, denn er vertraut auf den, der uns trotz all unserer Gottlosigkeit für gerecht erklärt. Ich sprach einmal vor einer ziemlich großen Menschenmenge. Die Leute meinten, wir müssen erst gut genug werden, bevor Gott uns annehmen kann, also bevor wir Christen werden können. Am nächsten Tag sagte ein Mann zu mir, ich will Christ werden und werde versuchen, mich ein bisschen zu bessern. Und falls es mir gelingt, ein besserer Mensch zu werden, dann werde ich Christ. Ich antwortete ihm, falls Sie ein besserer Mensch werden wollen, werden Sie niemals Christ. Es gibt nur eine einzige Gattung von Mensch, die Gott rettet, und das sind die Gottlosen. Jesus hat einmal gesagt, ich kam nicht, um die Gerechten zu rufen, ich kam, um Sünder zu rufen. Warum ist das so? Der Grund ist einfach. Es gibt niemanden, der vor Gott gerecht ist, nicht einen einzigen. Gerechtsein ist schon im Alten Testament ein Beziehungsbegriff. Vor Gott gerecht zu sein bedeutet also, die Beziehung zu ihm ist geklärt. Alles, was die Beziehung zu ihm gestört hat, ist ausgeräumt. Die Gerechtigkeit eines Menschen gleicht aber aus Gottes Sicht schmutzigen Lumpen. Das Gesetz des Mose verurteilt uns. Es zeigt uns, dass unsere Beziehung zu Gott nicht in Ordnung ist. Und wenn wir das erkennen, dann begreifen wir auch, nur die Gnade kann uns retten. Im Römerbrief Kapitel 3, Vers 19 erklärt uns Paulus, so sagt es das Gesetz, und wir wissen, alles, was das Gesetz sagt, richtet sich an die, denen es gegeben wurde. Damit wird jeder Mund zum Schweigen gebracht, und die ganze Welt steht vor Gott schuldig da. Die eigentliche Schwierigkeit ist nicht, dass Menschen gut genug sein müssen, um gerettet zu werden. Das Problem ist vielmehr, viele meinen, sie seien doch gar nicht so schlecht. Warum sollte es nötig sein, gerettet zu werden? Die Menschheit weigert sich anzuerkennen, dass sie aus Gottes Sicht verloren ist. Das ist die Zwickmühle, in der wir uns befinden. Die Judaisten bestritten nicht die Tatsache des Evangeliums. Dass Jesus starb und auferstand, das stellten sie nicht in Frage. Was sie anzweifelten, war, dass das genügte. Sie wandten ein, Moses Gesetz müsse auch eingehalten werden, plus Glaube an Jesus. Paulus entgegnet dem, wer auch immer versucht, das Gesetz des Mose und die Gnade zu vermischen, der sei verflucht. Warum? Weil sie das Evangelium ins Gegenteil verkehren, das Evangelium pervertieren. Sie verneinen nicht die Tatsachen des Evangeliums, aber sie begreifen nicht die volle Bedeutung dieser Tatsachen. Sie verdrehen das Evangelium. Paulus schließt diesen Abschnitt mit Vers 10. Predige ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen gefällig zu sein? Wenn ich noch Menschen gefällig wäre, so wäre ich Christi Knecht nicht. Der Ausdruck predige ich Menschen oder Gott zuliebe bedeutet so viel wie, suche ich etwa die Zustimmung der Menschen zu gewinnen, oder suche ich Gottes Zustimmung? Im ersten Thessalonicher Brief spricht Paulus auch davon. Gott gefallen steht dort im Gegensatz dazu, sich selbst oder anderen Menschen zu gefallen. Das Evangelium stößt ja nicht immer auf Gegenliebe, denn verlorenen Menschen gefällt es mitunter gar nicht. Wer hört schon gerne, sie selbst können nichts tun, um von Gott angenommen zu werden. Gar nichts. Wenn Sie heute das Evangelium der Gnade predigen, können Sie ganz schön in Schwierigkeiten geraten. Denn es ist das Evangelium der Gnade, das dem sündigen Menschen zuwider ist. Es gibt Kirchenmitglieder, die nicht errettet sind, aber sie wollen die Botschaft der Gnade nicht hören. Sie wollen eine Botschaft hören, die der sündigen Natur des Menschen zusagt. Das Evangelium der Gnade zeigt uns, wie wir vor Gott stehen, als Sünder, als Bedürftige, die Gottes Hilfe brauchen. Oder, wie Martin Luther es formulierte, wir sind Bettler, das ist wahr. Von seiner Natur aus spricht der Mensch auf Gesetzlichkeit an. Das heißt, ich kann etwas tun, um Gott zu gefallen, nämlich Gesetze und Gebote einhalten. Ich denke, ich brauche keinen Retter. Ich brauche nur jemanden, der mir hilft. Aber wissen Sie, das stimmt nicht. Wir brauchen jemanden, der uns rettet. Diejenigen, die heute Moses Gesetz predigen, sind sehr beliebt. Vor kurzem hörte ich einen Prediger im Fernsehen. Technisch und von der ganzen Gestaltung her war das eine sehr, sehr gute Sendung. In seiner Botschaft sprach er davon, wie Jesus in die Welt kam. Er sprach vom Tod Jesu und von seiner Auferstehung. Aber er erwähnte mit keinem Wort, wir Menschen sind von Natur aus von Gott getrennt. Das ist gemeint mit dem Wort Sünder. Wir brauchen einen Retter, der uns mit Gott versöhnt. Der Prediger im Fernsehen erklärte nicht, deshalb starb Jesus stellvertretend für uns Menschen, und wer sich auf Jesus und seinen Opfertod verlässt, der ist von Gott angenommen und gerettet. Jesus will nicht, dass wir etwas tun, sondern er selbst will etwas tun, durch uns, wenn wir das nur begreifen würden. Gott fordert uns nicht einmal dazu auf, das Christsein zu leben. Das können wir in Wirklichkeit nämlich gar nicht, sondern Gott möchte das Christsein leben, und zwar durch uns. Das lehrt der Galaterbrief. Aber zuallererst und vor allem anderen kommen wir zu Jesus als Sünder, und er errettet uns. Unsere Gemeinden sind heute voll von Leuten, die nicht errettet sind. Wissen Sie warum? Sie kamen niemals zu Jesus Christus und nahmen ihn nicht als Retter an. Sie haben lediglich das Gefühl, sie hätten etwas, das sie Jesus geben könnten. Wissen Sie, wir haben nichts, was wir ihm geben könnten. Aber Jesus, er will uns etwas geben. Er ist der eine, der starb. Er ist derjenige, der etwas zu geben hat. Denn der Lohn, den die Sünde zahlt, ist der Tod, aber das Geschenk, das Gott uns in seiner Gnade macht, ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. So schreibt es Paulus im Römerbrief. Und genau so einfach ist das. Haben Sie Jesus als Retter angenommen? Das ist das Entscheidende. Das Gewissen des Menschen bestätigt Moses Gesetz. Das Gesetz überführt ihn. Der Mensch erkennt, ich lebe nicht so, wie ich sollte. Und das führt zum Tun. Der Mensch versucht, die Tatsachen auszugleichen, dass er nicht genug tut. Er versucht, durch gute Taten seine Sünden aufzuwiegen. Und er hofft, genügend auf der Habenseite zu besitzen, um errettet zu werden. Der Heilige Geist dagegen bestätigt die Gnade. Auch das Evangelium überführt den Menschen, aber das führt zum Glauben. Das war eine weitere Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Beim nächsten Mal wird es sehr persönlich. Paulus gibt uns einen Einblick in seine eigenen Erfahrungen. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Gnade Jesu begleite Sie.